Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Martin Zagatta. Willkommen an einem Tag, der wieder ganz von den Bemühungen geprägt war, die Ausbreitung des Coronavirus zumindest einzudämmen. Auch in Deutschland mit Maßnahmen, die immer mehr in unseren Alltag, so wie wir ihn bisher kennen, eingreifen.
Das ist etwas Außerordentliches, was wir heute gemeinsam besprochen haben mit den Bundesländern. Die Maßnahmen sind auch zum großen Teil und überwiegend durch die Bundesländer umzusetzen. Sie werden das in Kürze tun, wenn sie es nicht zum Teil schon getan haben. Aber uns war allen sehr wichtig, dass wir ein im Großen und Ganzen einheitliches Handeln in Deutschland haben.
Angela Merkel am frühen Abend, nachdem sie auch auf EU-Ebene beraten hat, die EU-Außengrenzen sollen ab morgen geschlossen werden. Wir bringen sie auf den aktuellen Stand und beschäftigen uns dann etwas genauer mit den Grenzkontrollen, die Deutschland seit heute Morgen durchführt. Kontrollen, die nicht unumstritten sind, wie Sie dann hören können, im Gespräch mit Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Die Bundesregierung und die Länder haben sich auf gravierende Einschränkungen des öffentlichen Lebens geeinigt, in Leitlinien, die so weit gehen, dass es Bundeskanzlerin Merkel wichtig war, das herauszustreichen, was fortgeführt wird.
Ausdrücklich nicht geschlossen wird der Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Friseure, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau- und Garten- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel.
Soweit wie Frankreich, wo Präsident Macron jetzt sogar noch eine Ausgangssperre verkündet hat, will man in Deutschland noch nicht gehen. Aber nachdem die Zahl der bestätigten Corona-Fälle nun schon mit mehr als 6.000 angegeben wird, sollen Geschäfte, Gotteshäuser und auch Spielplätze schließen. Volker Findhammer mit Einzelheiten.
Noch ist die Schlagzahl hoch, obwohl es eigentlich darum geht, das Tempo rauszunehmen und die sozialen Kontakte, wo immer es geht, einzustellen. Aber in dieser für alle ungewohnten Situation stellen sich laufend neue Fragen. Etwa die, ob und wann die Schulschließungen eine Wirkung haben könnten.
Und ich denke, dass man im Grunde nach etwa 10 bis 12 Tagen sehen müsste, ob diese Maßnahmen greifen.
Sagt Professor Lars Schade, der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts. Dafür bleibt es in den Augen der Experten jedoch maßgeblich, dass sich die Menschen an die Vorgaben halten, also wenn immer möglich zu Hause bleiben und die Öffentlichkeit meiden. Dennoch steigen die Infektionszahlen bundesweit deutlich an und bezogen auf die Einwohnerzahlen ist die Verbreitung in Hamburg, gefolgt von Nordrhein-Westfalen, Berlin und Bayern am stärksten. Um die Krankenhäuser nicht zu überlasten, sollten sich Personen mit grippeähnlichen Symptomen selbst isolieren und den Kontakt mit einem Arzt aufnehmen. Das RKI warnt zudem deutlich vor Umgehungsstrategien, also wegen der geschlossenen Clubs oder Bars zu privaten Feiern einzuladen.
Bitte tun Sie das nicht. Bleiben Sie möglichst zu Hause und schränken Sie Ihr Gesellschaftsleben so weit wie möglich ein.
Ganz konsequent wird das jetzt in Bayern versucht. Dazu hat Ministerpräsident Markus Söder heute den Katastrophenfall für das ganze Bundesland ausgerufen für die kommenden beiden Wochen.
Der Vorteil ist umfangreiche Möglichkeiten für die Behörden, klare Steuerung, Eingriffs- und Durchgriffsmöglichkeiten. Alles muss in eine Richtung laufen, in einer gemeinsamen koordinierten Form. Wir lassen niemanden allein.
Dafür stellt der bayerische Ministerpräsident auch die Schuldenbremse in Frage, weil das sonst offenbar nicht zu bewerkstelligen ist. Und die Bundesregierung hat am Nachmittag gemeinsam mit den Regierungschefs der Länder Leitlinien für ein einheitliches Handeln beschlossen, die den bisherigen Vorgaben einzelner Bundesländer folgen und landesweite Schließungen öffentlicher Versammlungsorte von Diskotheken über Gottesdienste bis hin zu Spielplätzen fordert. Ausdrücklich ausgenommen sind Geschäfte für den täglichen Bedarf, für die zudem das Verkaufsverbot an Sonntagen entfallen soll. Restaurants sollen aber nur noch bis 18 Uhr öffnen dürfen, wenn sie die Mindestabstandsregeln einhalten. Kurz gesagt, es geht um einheitliche Regeln für das ganze Land, für deren Umsetzung jedoch die Bundesländer zuständig sind. Ein weiteres Krisentreffen gab es am Nachmittag im Wirtschaftsministerium mit der Luftfahrtbranche, die von den Einschränkungen bereits erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde und wo Baden-Württemberg heute angekündigt hat, den Flugverkehr weitgehend einzustellen. Für die Bundesregierung ist die Branche mit fast 1 Million direkt oder indirekt Beschäftigter systemrelevant und kann deshalb mit der notwendigen Unterstützung rechnen, sagte der Luftfahrtkoordinator der Bundesregierung, Thomas Jatzombek.
Wir begrüßen sehr, dass die Unternehmen auch sehr viel Engagement an den Tag legen, um auch gerade Menschen zurückzuholen nach Deutschland, die sich im Ausland befinden, sei es auf Reisen privater Natur wie auch geschäftlich bedingt.
Auch dahinter verbirgt sich kein geringes Problem in diesen Tagen, denn an die 10.000 Bundesbürger sitzen derzeit noch im Ausland fest und wollen zurück nach Deutschland. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bat am Nachmittag in einer Videobotschaft um Verständnis für die Einschränkungen. Die Selbstbeschränkung heute werde morgen Leben retten, betonte Steinmeier.
Ich danke allen, auf die es in diesen Tagen besonders ankommt. Krankenschwestern und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, Einsatzkräfte und Krisenstäbe und ebenso die Kassiererin und der Lkw-Fahrer, die unsere Versorgung aufrechterhalten. Dank und Hochachtung Ihnen allen.
Zu einem nennenswerten Anstieg von Falschmeldungen mit politischem Hintergrund hat das Virus offenbar noch nicht geführt. In Sicherheitskreisen wurde noch keine gezielte Fake-News-Kampagne registriert. Dafür ranken sich aber zahlreiche Verschwörungstheorien in den sozialen Netzwerken um das Virus, denen man aber keinen Glauben schenken sollte.
Die Deutschen sollen laut Angela Merkel vorerst keine Urlaubsreisen mehr antreten, Touristen keine Hotelbuchungen mehr vornehmen. Und an den Grenzen mit Österreich, Frankreich, Luxemburg und Dänemark hat die deutsche Polizei heute ja mit Kontrollen begonnen. Auch an der Grenze mit der Schweiz, wie Thomas Wagner beobachtet hat.
Guten Tag, die deutsche Bundespolizei. Sie sind deutsche Staatsangehörige?
Bin ich.
Ja, können Sie uns das nachweisen? Haben Sie Ihre Ausweise bitte mal da?
Der deutsch-schweizerische Grenzübergang Konstanz-Kreuzlingen-Autobahn heute Vormittag. Gut 20 Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei kontrollieren jeden, der mit seinem Wagen ins deutsche Konstanz hinein will. An der Kontrollstelle ein Geländewagen mit Schweizer Kennzeichen, in dem aber ein Deutscher sitzt, der in der Schweiz wohnt.
Genau Bescheid wusste, was genau man braucht. Jetzt wollte man noch fragen, für diese Dialysegeschichte haben wir jetzt einen Schreiber.
Sie machen das vorbildlich. Das genau sind die Fälle, die wir jetzt meinen. Einen triftigen Reisegrund. Okay. Den können Sie offensichtlich jetzt nachweisen und dann ist für Sie der Grenzübertritt auch weiterhin möglich.
Wer einen triftigen Grund hat, darf rein, die anderen nicht.
Eine Einkaufsfahrt von Deutschland in die Schweiz ist momentan für einen Bundespolizisten kein triftiger Grund, die Einreise zu genehmigen.
So Christian Wirle, Sprecher der Bundespolizei in Konstanz. Will heißen, ohne triftigen Grund keine Einreise. Und triftige Gründe gibt es in der Hauptsache zwei. Das bedeutet, Waren dürfen weiterhin hin und her gebracht werden. Vor allem aber die vielen tausend Berufspendler, die auf deutscher Seite wohnen und in der Schweiz arbeiten, dürfen weiterhin passieren. Ebenso Schweizer mit einem Job in Konstanz. Für die anderen heißt es an dem Grenzübergang umdrehen.
Machen diese Kontrollen an den deutschen Grenzen Sinn und wie sind sie überhaupt angelaufen heute? Das konnte ich am Abend vor der Sendung Sebastian Fiedler fragen, den Vorsitzenden des Bundes deutscher Kriminalbeamter.
Ich habe im Detail nicht zu viele Berichte gehört. Ich habe nur sehr viele Zweifel aus den eigenen Reihen bekommen, die so ein bisschen an der Sinnhaftigkeit der Maßnahme, so wie sie jetzt durchgeführt wird, durchaus so ein bisschen kopfschüttelnd reagieren.
Aber Ziel soll ja sein, Infektionsketten zu unterbrechen, das sagt der Innenminister. Kann die Polizei da nicht mithelfen?
Der Innenminister hat mir nicht wirklich erklären können, und ich habe die Pressekonferenz wirklich intensiv verfolgt, hat mir nicht erklären können, warum das jetzt besonders relevant ist an den Grenzen, wo zufällig zwei Staaten aufeinandertreffen und warum das nicht zwischen Köln und Düsseldorf, um es mal etwas pointiert auf den Punkt zu bringen, auch erforderlich sein sollte. Aus meiner Sicht, das ist ja der entscheidende Punkt und die entscheidende Frage, die hier aufkommt. Ich finde vor allen Dingen, dadurch, dass das nicht hinreichend klar ist, muss man auch in die Waagschale werfen, dass wir hier ja wirklich innerhalb Europas so ein bisschen nationalstaatliches Denken wieder nach vorne bringen. Und das halte ich zunächst einmal für hochproblematisch, wenn auf der anderen Seite nicht klar ist, dass dieser massive Polizeieinsatz wirklich sehr sinnvoll ist. Und das hat er jedenfalls mir nicht hinreichend erklären können. Und offensichtlich ist es bei meinen Kolleginnen und Kollegen auch nicht hinreichend angekommen.
Aber man macht das ja an den Grenzen mit Staaten oder Gebieten, wo man Infektionen vermutet. Beispielsweise dieser Wintersportort Ischgl in Österreich. Viele Infektionen sollen von dort kommen. Das hätte man doch mit Kontrollen unter Umständen verhindern können.
Ja, mit Kontrollen rund um Ischgl, aber doch nicht unbedingt an der deutschen Grenze. Man hätte das rund um Heinsberg oder andere Hotspots sicherlich machen können. Aber was nochmal, welche herausragende Bedeutung aus Sicht der Bekämpfung dieses Viruses und der entsprechenden Ausbreitung hat denn die Grenze zwischen zwei Staaten? Das müsste mir mal jemand erklären.
Jetzt ist es aber so, es ist eingeführt worden, kann die Polizei dabei einer Gesundheitskontrolle auch mitwirken? Also wenn da jemand krank wirkt oder stark erkältet, haben da die Beamten entsprechende Befugnisse oder um welche Kontrollen geht es da jetzt?
Die Beamten haben vor allen Dingen keine Kompetenzen. Also weder ich noch meine Kollegen sind ausgebildet darin, bestimmte Krankheitssymptome zu erkennen. Das kann ja allenfalls auf einer großen Laienebene geschehen. Deswegen ist nach meiner Wahrnehmung, so ist es ja gesagt und kommuniziert worden, unter anderem das Deutsche Rote Kreuz dort irgendwo vor Ort, um irgendwelche Fiebermessungen vornehmen zu können. Aber nochmal, da ist nicht die Polizei der Experte im Ring, sondern es sind entsprechend die Virologen, die mit Epidemien sich auseinandersetzen, vielleicht noch Leute, die sich mit solchen Szenarien und Modellierungen von solchen Virusverbreitungen auskennen, aber nun sicherlich nicht die Polizei, die hat hier keinerlei Kompetenzen aufzuweisen.
Man hofft aber, dass man das Ganze einschränken kann, diese Ausbreitung des Coronavirus,
wenn ich Sie unterbreche, aber das habe ich nicht wahrgenommen. Also ich habe das weder bei der Bundesregierung noch bei sonst eben wahrgenommen, dass man jetzt tatsächlich davon ausgeht, dass man das prinzipiell verhindern kann, sondern es geht um eine Verlangsamung der Ausbreitung. Und an diesen Stellen soll offensichtlich die Polizei jetzt hier an der Grenze etwas dazu beitragen.
Das hätte doch aber dann unter Umständen zumindest Sinn, wenn man etwas den Reiseverkehr dann auch einschränkt.
Ja, den Reiseverkehr insgesamt innerhalb Europas und doch nicht nur an einer Straße, wo zufällig zwei Länder aufeinandertreffen. Wir müssen insgesamt doch die sozialen Kontakte herunterfahren. Das gilt doch auch im Inneren Deutschlands und nicht nur an den Grenzen.
Das wird ja auch gemacht. Das wird ja auch gemacht.
Genau, das ist aus meiner Sicht eben der wichtige Punkt und der kriegsentscheidende Punkt. Und die Polizei ist nicht dafür da, Hamsterkäufe zu verhindern oder Ähnliches. Ich glaube, wir müssen eben Sorge dafür tragen, dass wir insgesamt die Sicherheitsbehörden einsatzbereit halten. Und da müssen wir eben auch dafür Sorge tragen, das gehört mit in die Waagschale geworfen, dass wir hier zusätzliche Risiken vermeiden. Und es ist jetzt nicht so, dass die Kolleginnen und Kollegen, die sich dort in diesem Einsatz jetzt befinden, besonders risikoarm unterwegs sind.
Sind Sie denn personell in der Lage, diese Kontrollen durchzuführen? Auf der anderen Seite fallen ja auch Großveranstaltungen wie Fußballspiele zum Beispiel weg.
Genau, man kann das andersrum ausdrücken. Wenn das nicht so wäre, dass Fußballspiele und Demonstrationen derzeit ausfallen würden, wäre die Bundespolizei und die Landespolizei allemal dazu nicht in der Lage. Das ist sie nur deswegen, weil das derzeit nicht stattfindet.
Also ich höre durch, Sie sind sehr skeptisch, was diese Kontrollen an der deutschen Grenze angeht. Wie ist das mit einer EU-weiten Einreisesperre oder Kontrolle, was die EU-Kommission jetzt vorschlagen will, was wahrscheinlich jetzt auch kommt? Was würde das aus Sicht der Polizei bedeuten?
Ja, das würde ja nicht, ehrlich gesagt, nicht nur aus Sicht der Polizei, sondern das würde insgesamt natürlich eine logische Konsequenz sein, weil wir ja innerhalb Europas uns darauf verständigt haben, dass die Außengrenzen eine besondere Bedeutung haben und in Kompensation dazu die Binnengrenzen eben nicht. Das heißt, das eine hat mit dem anderen sehr stark zu tun, aber ich würde mich darauf zurückziehen wollen, was tatsächlich jetzt die polizeilichen Aufgaben hier sind. Und das würde natürlich dann zusätzliche Aktionen erfordern, was den Schutz der Außengrenzen angeht und natürlich auch Flugbewegungen insbesondere angeht. Das sind dann die entsprechenden Betrachtungsperspektiven. Ich will noch einen Punkt vielleicht noch, den wir nicht besprochen haben, in die Waagschale hineinwerfen, weil ich finde, wir sollten schon insgesamt darüber sprechen, dass wir ja innerhalb Deutschlands hier eine sehr heterogene Struktur haben und man darf durchaus an einer Stelle mal erwähnen, dass wir schon eine ganz alte, langjährige Forderung des ehemaligen Bundesinnenministers Thomas de Maizière mal intensiver in den Blick nehmen sollten, nämlich dass der Bund derzeit keine hinreichenden Kompetenzen hat, um wirklich durchzugreifen und dass wir hier innerhalb Deutschlands über völlig unterschiedliche Strukturen und Situationen in den Ländern und in den Kommunen diskutieren. Da wäre es, glaube ich, hilfreich, wenn wir, sobald diese Krise vorbei ist, wirklich mal uns anders aufstellen, um in der Zukunft besser gerüstet zu sein. Dass der Bund also für Katastrophenschutz, für Zivilschutz überhaupt keine Kompetenzen hat, ist, glaube ich, innerhalb Europas und der Welt fast einzigartig.
Da sind Sie dafür, da brauchen wir neue Gesetze, uns neu aufzustellen, dann, wenn diese Krise jetzt durch ist, ja?
Wir brauchen definitiv hier eine Kompetenz. Wir brauchen zweierlei meines Erachtens. Zum einen brauchen wir eine Bundeskompetenz, die wirklich koordinierend eingreifen kann und die dafür sorgt, dass in allen Ländern das Gleiche ist. Ich unterhalte mich auch mit Wirtschaftsunternehmen, die in mehreren Ländern Standorte haben. Die müssen sich jetzt darauf einstellen, was sie ihren Mitarbeitern mitteilen, weil sie im Zweifel gar nicht wissen, was in der nächsten Stunde in welchem Bundesland für Maßnahmen getroffen werden. Und wir brauchen etwas Weiteres. Derselbe Innenminister, von dem ich gerade sprach, nämlich Thomas de Maizière, hat meines Erachtens 2015 einen großen Fehler begangen, als er die Schutzkommission der Bundesregierung aufgelöst hat, die sich nämlich im Vorhinein mit solchen Szenarien, mit vielen Wissenschaftlern besetzt, guten und klugen Köpfen, die wir in Deutschland haben, mit solchen Szenarien auseinandergesetzt hat. Auf die konnten wir jetzt leider nicht zurückgreifen in der Krise.
Herr Fiedler, wie ist das sonst mit Nebeneffekten, die jetzt vielleicht mit diesen Kontrollen an der deutschen Grenze zur Wirkung kommen? Vielleicht auch dazu, dass man den ein oder anderen Ganoven ausfindig macht und auch, das wünschen sich ja nicht wenige in diesem Moment und fordern das auch, dass damit auch wieder vielleicht auch illegale Migration unterbunden wird.
Ja, das halte ich ehrlich gesagt genau für den negativsten Nebeneffekt. Also nicht, dass wir illegale Migration unterbinden, sondern dass wir sozusagen durch die Hintertür jetzt Diskussionen aufmachen, die eigentlich in einen anderen Kontext gehören. Darauf will ich hinaus. Wir sollten jetzt dafür Sorge tragen, dass wir die Bevölkerung davor schützen, dass dieser Virus sich zu schnell ausbreitet und dass wir das verlangsamen. Das muss die einzige Diskussion sein, die wir jetzt zu führen haben. Alle übrigen Diskussionen würde ich davor trennen wollen und ich hätte große Probleme damit, wenn die eine Diskussion sozusagen durch die Hintertür zu diesen zweiten Bedingungen führt, weil wir nämlich dann zwei Themenbereiche vollständig miteinander vermischen, die im Übrigen auch, was die Sicherheitsarchitektur in Deutschland und Europa angeht, nichts miteinander zu tun haben.
Sagt Sebastian Fiedler, der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Herr Fiedler, ich bedanke mich für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Und in der Kritik, viel zu langsam und nicht entschieden genug reagiert zu haben, das Handeln in dieser Viruskrise den einzelnen Staaten überlassen zu haben, steht ja die EU nicht erst seit heute. Doch Brüssel will jetzt aktiv werden und für ein gemeinsames Vorgehen sorgen. Das hat die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute angekündigt. Ein Vorhaben, über das Bettina Klein berichtet.
Bisher hat die EU-Kommission Grenzkontrollen oder Einreiseverbote als nicht das beste Mittel bezeichnet, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Inzwischen räumt die Kommission ein, dass die Verringerung des Reiseverkehrs durchaus dazu beitragen kann. Gesundheitschecks an den Grenzen hält sie allerdings für immer noch sinnvoller. Entscheiden müssen die Mitgliedstaaten ohnehin selbst, doch in Sachen Koordinierung haperte es. Daher präsentierte die Kommission heute Richtlinien für die Grenzregelung, über die die Staats- und Regierungschefs morgen in einer Videokonferenz beraten und womöglich auch entscheiden sollten. Zwei Ziele sollen damit erreicht werden. Einerseits muss die Gesundheit der Menschen geschützt, andererseits der freie Warenverkehr in Europa gesichert werden, damit der Binnenmarkt nicht zum Erliegen kommt.
So therefore we propose so-called green lanes, fast lanes, to give priority to essential transport, like medical goods, perishable goods, notably food and emergency services.
Bevorzugte Abfertigungsspuren an den Grenzübergängen sollen für den schnellen Weitertransport, insbesondere von Medizinprodukten, Lebensmitteln und Rettungsdiensten, sorgen. Der wohl noch entscheidendere Vorschlag betrifft die EU-Außengrenzen. Je weniger Reiseverkehr, desto mehr können wir das Virus eindämmen, so Ursula von der Leyen.
The less travel, the more we can contain the virus. Therefore, as I have
daher schlage sie zeitlich befristete Beschränkungen für nicht notwendige Reisen in die EU vor.
To introduce temporary restriction on non-essential travel to the European Union.
Dies gilt zunächst für 30 Tage. Betroffen sind Personen aus Drittstaaten, aber es gibt eine Reihe von Ausnahmen, wie medizinisches Personal oder legale Pendler. Für EU-Bürger und ihre Angehörigen gilt die Regelung nicht. Ausgenommen sind auch britische Staatsbürger, die bis zum Ende des Jahres noch wie EU-Angehörige behandelt werden.
Als Europaabgeordneter bin ich natürlich immer für offene Grenzen, aber in diesem Fall geht die Gesundheit vor.
So Peter Liese aus der EVP-Fraktion des Europäischen Parlaments.
Meine größte Sorge ist im Moment die Situation in Großbritannien. Großbritannien hat Stand heute 3-mal so viel Corona-Tote als Deutschland. Offiziell haben sie viel, viel weniger Fälle. Es liegt wahrscheinlich daran, dass sie einfach nicht genug testen. Und Boris Johnson hat sehr spät reagiert. Und deswegen wird es dort ein viel schlimmeres Geschehen geben bei einem Gesundheitswesen, das sehr viel schlechter aufgestellt ist als das in vielen anderen Ländern.
Charles Michel, der EU-Ratsvorsitzende, ließ angesichts der Corona-Krise ebenfalls keine Illusionen aufkommen.
We know that this crisis will be difficult. We know that it will take time. And we know that it will be very essential to be united.
Die Krise wird schwierig, es wird Zeit brauchen und es ist entscheidend, dass wir geeint sind. In einer weiteren Videokonferenz des heutigen Tages hat die Kommission dem Impfstoffentwickler CureVac aus Tübingen eine finanzielle Unterstützung von bis zu 80 Millionen Euro angeboten. Konkret soll es sich um eine EU-Garantie für ein Darlehen der Europäischen Investitionsbank handeln im Rahmen des Forschungsprogramms Horizont 2020. Nach Medienberichten hatte die US-Regierung das Unternehmen mit hohen Summen in die Vereinigten Staaten abwerben wollen, angeblich um sich einen Corona-Impfstoff exklusiv für die USA zu sichern.
Aus Brüssel Bettina Klein, ganz genau 23 Uhr und 30 Minuten, Sie hören den Deutschlandfunk, der Tag, unser Journal vor Mitternacht. Und dass die EU-Außengrenzen der EU und des Schengen-Raums jetzt tatsächlich geschlossen werden, das hat Frankreichs Präsident Macron am Abend auch schon verkündet.
Nous avons pris ce matin, entre Européens, une décision commune. Dès demain midi, les frontières à l'entrée de l'Union européenne et de l'espace Schengen seront fermées.
Das sei auf EU-Ebene beschlossen worden und trete ab morgen Mittag in Kraft, so Macron. Und für Frankreich gibt es gleichzeitig zudem eine weitgehende Ausgangssperre. Aus Paris, Sabine Wachs.
Ab Dienstagmittag, 12 Uhr, gilt in Frankreich eine drastisch eingeschränkte Bewegungsfreiheit. Die Ausgangssperre bedeutet konkret, dass die Menschen in Frankreich das Haus nur noch in wichtigen Fällen verlassen dürfen. Arztbesuche oder Einkäufe sind weiterhin erlaubt. Nur diejenigen Arbeitnehmer, die zwingend gebraucht werden und keine Möglichkeit haben, von zu Hause aus zu arbeiten, dürfen weiterhin zur Arbeit gehen. Zuwiderhandlungen sollen unter Strafe gestellt werden. Die Ausgangssperre soll erst einmal für 2 Wochen gelten. Wir befinden uns im Krieg, sagte Frankreichs Präsident Macron. Wir kämpfen weder gegen eine Armee noch gegen eine andere Nation, aber der Feind ist da und er wächst. Er ist nicht sichtbar, aber wir müssen ihm entschlossen entgegentreten. Die ganze Arbeit der Regierung und des Parlaments muss sich auf den Kampf gegen den Feind konzentrieren. Macron kündigte an, dass sämtliche Reformprojekte der Regierung, auch die umstrittene Rentenreform, vorerst ausgesetzt werden. Der Präsident appellierte an jeden Einzelnen, seine sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Jeder Franzose, jede Französin trage nicht nur Verantwortung für sich selbst, sondern auch für seine Mitmenschen. Die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, habe nun oberste Priorität. In diesem Zuge kündigte der Präsident auch die Verschiebung der 2. Runde der Kommunalwahlen an. Ein neues Datum nannte er nicht. Die 2. Runde hätte am kommenden Sonntag stattfinden sollen. Noch am Donnerstag hatte Macron sich in Absprache mit wissenschaftlichen Experten für das Stattfinden der 1. Runde der Kommunalwahlen entschieden. Die Wahlbeteiligung am vergangenen Sonntag lag bei rund 44%. Es war die niedrigste Wahlbeteiligung an einer Kommunalwahl in der Geschichte der 5. Republik.
Und die Corona-Krise hat gestern auch die Kommunalwahlen in Bayern beeinträchtigt. Den ersten Durchgang jedenfalls Tobias Krone.
Das wohl überraschendste Wahlergebnis in Bayerns Städten und Gemeinden, die Stichwahl gegen den amtierenden Münchner SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter, bestreitet nicht, wie erwartet, die Kandidatin der Grünen Katrin Habenschaden, sondern die CSU-Frau Christina Frank. Generalsekretär Markus Blume gibt sich in einem ersten Resümee zufrieden, die Strategie der Konservativen sei aufgegangen.
Jünger und weiblicher, das hat tatsächlich uns weit getragen. Aber es hat sicherlich auch das Argument der Stabilität eine Rolle gespielt und der zupackende Kriseneinsatz der Staatsregierung und von Ministerpräsident Markus Söder.
In fast allen größeren Städten müssen die 2 stärksten BewerberInnen um das Bürgermeisteramt in die Stichwahl. Die soll in 2 Wochen wegen des Coronavirus eine reine Briefwahl werden. Erfolgreich waren die Grünen bei der Wahl des Münchner Stadtrats. Hier errang die Ökopartei die meisten Sitze mit rund 29%, dicht gefolgt von der CSU. Die einst mächtige Münchner SPD kommt nur auf Rang 3. Dennoch gaben sich auch die bayerischen GenossInnen zufrieden. In Nürnberg, Bamberg, Regensburg und in Ingolstadt haben sie reelle Chancen, bei der Stichwahl den Posten des Stadtoberhaupts zu erringen. In Landshut verpasste der FDP-Oberbürgermeister Alexander Putz die absolute Mehrheit und muss sich in 2 Wochen gegen die Außenseiterin Sigi Hagel von den Grünen behaupten. So gut wie keine nennenswerte Rolle spielte bei diesen Kommunalwahlen die AfD, der es in nur wenigen Gemeinden gelang, Listen aufzustellen. In München holte sie nicht einmal 5% der Stimmen.
Der russische Präsident Wladimir Putin will seine Amtszeit noch einmal verlängern lassen mit einer Verfassungsänderung. Und die ist heute, wie erwartet, vom Verfassungsgericht in Moskau abgesegnet worden. Marta Wilczynski.
Mit seiner Zustimmung billigt das oberste Verfassungsgericht nicht nur das von der russischen Staatsduma vorgelegte Reformpaket. Es ebnet auch den Weg für eine weitere Kandidatur Wladimir Putins für das Amt des Präsidenten. Laut bisheriger Verfassung hätte er bei der kommenden, für 2024 geplanten Wahl nicht antreten dürfen. In der vergangenen Woche beschloss die Duma aber mit großer Mehrheit, die Amtszeiten Putins mit Inkrafttreten der geänderten Verfassung auf Null zu setzen. Das Verfassungsgericht erklärte diese Korrektur nun für gesetzmäßig. Die umfassende Zustimmung der Verfassungsrichter für das Reformprojekt, das der Präsident erst Mitte Januar überraschend angestoßen hatte, galt bereits im Vorfeld als ausgemacht. Das Verfassungsgericht gilt als kremltreu. In Zukunft wird der Präsident seine Richter nicht nur ernennen, sondern auch entlassen dürfen. Auch anderen gesellschaftlich durchaus umstrittenen Punkten stimmten die Verfassungsrichter zu. Die Erwähnung von Gott in der Verfassung widerspreche nicht dem weltlichen Charakter des russischen Staates. Die Ehe explizit als Bund zwischen Mann und Frau festzuschreiben, sei ebenfalls verfassungskonform. Am 22. April sollen die Bürger über das Verfassungspaket entscheiden, in dem auch wichtige Sozialleistungen festgesetzt sind. Gerüchte, dass diese Abstimmung wegen der globalen Corona-Krise ebenfalls verschoben werden könnte, wurden von offizieller Seite nicht bestätigt.
Die Luftfahrtindustrie leidet ganz besonders unter der Corona-Krise, aber auch die Autoindustrie. Nur ein Beispiel, die Opel-Mutter PSA schließt jetzt alle ihre Werke in Frankreich. Martin Bohne.
Den Anfang machen heute die Werke im elsässischen Mühlhausen sowie in Madrid. Morgen werden dann die meisten anderen Produktionsstätten in Frankreich sowie die Werke der deutschen PSA-Tochter Opel in Eisenach und Rüsselsheim folgen. Das gab die PSA-Gruppe am Nachmittag in Paris bekannt. Bis Ende der Woche werden dann auch die restlichen Betriebsstätten in Europa zumachen. Die Schließungen sind vorerst bis zum 27. März vorgesehen. Die Gewerkschaften hatten die Unternehmensführung schon seit einigen Tagen zu einer solchen Entscheidung gedrängt. Wir haben massenweise E-Mails von verängstigten Mitarbeitern erhalten, sagt eine Vertreterin der Gewerkschaft CFDT dem Wirtschaftsblatt Lesico. Es herrsche Panik wegen der Ausbreitung des Coronavirus. Ihr Kollege von der CGT warf der Geschäftsführung vor, mit der Schließung viel zu lange gewartet zu haben. PSA gibt an, mit dem vorläufigen Produktionsstopp einerseits seine Beschäftigten schützen zu wollen. In den letzten Tagen seien immer mehr Mitarbeiter am Coronavirus schwer erkrankt. Zugleich kommt das Unternehmen damit den zu erwartenden Ausfällen bei der Zulieferung von Bauelementen zuvor. Und auch der Absatz von Kraftfahrzeugen dürfte mit der verordneten Schließung der Autohäuser weiter dramatisch in den Keller gehen.
Martin Bohne über die Schwierigkeiten der französischen Autoindustrie und der Coronavirus macht den Finanzmärkten weiterhin schwer zu schaffen. Auch dem deutschen Börsenindex DAX, der heute zum Wochenauftakt noch einmal deutlich nachgegeben hat. Dieter Reg berichtet.
Zum Wochenbeginn verzeichnet der DAX ein Minus von gut 5% und beendet den Handel bei 8.742 Punkten. Das liegt deutlich unter 9.000 Punkten. Beim MDAX für die mittelgroßen Unternehmen sieht es ähnlich aus. Er verzeichnet ein Minus von ebenfalls gut 5%. Über weite Strecken des Tages waren die Verluste jedoch noch wesentlich stärker. Erst am frühen Nachmittag konnte die Talfahrt abgemildert werden. Dennoch schlossen fast alle 30 DAX-Titel im Minus, eine ganze Reihe von ihnen sogar im zweistelligen Bereich. Die Versuche verschiedener Notenbanken, den Abwärtstrend zu stoppen, verpufften nach Ansicht von Finanzexperten. Unter anderem hatte die US-Notenbank Fed überraschend am Wochenende den Leitzins um 1% auf fast 0% gesenkt. Unter anderem, weil die Zinssenkung nur wenige Tage vor einer regulären Sitzung der US-Notenbank vollzogen wurde, wurde sie von Investoren eher als Panikreaktion denn als Stabilisierungsstütze gewertet. Dominierend blieb damit am Aktienmarkt die Angst der Anleger vor den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Immer mehr Wirtschaftsbereiche sind von der Krise betroffen. Bei den Einzelwerten im DAX mussten die Papiere der Autohersteller BMW, Daimler und Volkswagen deutliche Verluste hinnehmen. Die Aktien der Konzerne verloren gut 10%. Viele Beobachter erwarten, dass sich der Autoabsatz infolge der Corona-Krise deutlich vermindern wird. Zudem gibt es nach Angaben von Volkswagen wegen Grenzschließungen in Europa bereits Schwierigkeiten beim Nachschub von Teilen.
Aus Frankfurt Dieter Reg. Und die Angst vor den Folgen des Coronavirus hat den US-Aktienmärkten heute die schlimmsten Verluste seit dem Schwarzen Montag im Jahr 1987 eingebrockt. Der Dow Jones schloss mit einem Verlust von fast 3.000 Punkten oder 12,93% bei jetzt 20.188 Zählern. Der tiefste Stand seit mehr als zwei Jahren. Für den technologielästigen Nasdaq ging es um 12,1% nach unten auf jetzt 7.020 Zähler. 23.39 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Das war der Tag. Und an dem Ausverkauf an den Finanzmärkten hat es offenbar dann auch nichts oder nicht viel geändert, dass mehrere Zentralbanken weltweit die Geldhähne abgedreht oder aufgedreht hatten. In dieser schwierigen Situation haben die Finanzminister der Eurozone jetzt über Hilfen beraten und am Abend der Wirtschaft im Kampf gegen die Corona-Pandemie unbegrenzte Hilfen zugesagt. Aus Brüssel berichtet Peter Kapern.
Nach der deutschen Bazooka jetzt die europäische Haubitze. 5 Stunden dauerten die Beratungen der EU-Finanzminister per Videoschalte. Und an deren Ende ließ Mario Centeno, Chef der Eurogruppe, keinen Zweifel an der Entschlossenheit der Runde.
We will protect our citizens and our currency. Come what may and with everything we have got.
Wir werden unsere Bürger und unsere Währung schützen mit allem, was wir haben, ganz gleich was kommt, so Centeno. Und um das Gesagte zu unterstreichen, fügte er hinzu,
our commitment to provide support.
Unsere Selbstverpflichtung, in diesen Zeiten der Not Unterstützung bereitzustellen, ist unbegrenzt. Wir tun, was immer nötig ist und noch mehr, um das Vertrauen wiederherzustellen und eine schnelle Erholung der Wirtschaft zu unterstützen. An erster Stelle, so Centeno, stehen jene Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten ergriffen haben, um die Gesundheitssysteme ihrer Länder zu stärken und die Unternehmen zu stützen. Die dürften sich auf etliche 100 Milliarden Euro in diesem Jahr belaufen. Der Beitrag aus den EU-Kassen erscheint dagegen eher gering. 37 Milliarden aus den EU-Budgets zusammen mit der obligatorischen nationalen Kofinanzierung. Dazu 8 Milliarden an Krediten der Europäischen Investitionsbank für kleine und mittlere Unternehmen, für die die EU garantieren wird. Die Finanzminister verständigten sich zudem darauf, die Flexibilitätsregeln des Stabilitätspakts voll auszuschöpfen. Das heißt, alle Defizite, die jetzt zur Bekämpfung der Corona-Krise angehäuft werden, werden akzeptiert. Und genauso großzügig sollen die EU-Regeln für Staatsbeihilfen gehandhabt werden. Ein Konjunkturprogramm, wie es von der französischen Regierung gefordert worden war, haben die Finanzminister allerdings nicht beschlossen. Immerhin hieß es hinterher, daran werde gearbeitet. Einige Regierungen sind der Meinung, dass es für ein Konjunkturprogramm noch zu früh sei, solange die EU-Bürger ihre Wohnungen kaum verlassen können, um zu konsumieren. Auch über prophylaktische Hilfsprogramme des Rettungsschirms ESM ist keine Entscheidung gefallen. Klaus Regling, der Chef des ESM, sagte im Anschluss an die Beratungen allerdings, dass er darüber nachdenken werde, wie man die Ressourcen seiner Organisation einsetzen könne. Gleichzeitig gab es auch mahnende Worte von EU-Kommissar Paolo Gentiloni, der nationale Alleingänge in Finanzfragen unbedingt verhindern will.
We will need unprecedented coordination on fiscal issues to restore confidence.
Wir brauchen ein koordiniertes Vorgehen in bislang nie dagewesener Weise, um das Vertrauen in die Wirtschaft wiederherzustellen, so Gentiloni.
Unbegrenzte Hilfen, ganz gleich was kommt, über das Versprechen der EU-Finanzminister war das aus Brüssel Peter Kapern. In den USA haben erste klinische Tests für einen neuen Coronavirus-Impfstoff begonnen. Das betont die Gesundheitsbehörde in Washington jetzt ganz ausdrücklich. Doch das unglückliche Agieren von Donald Trump in dieser Krise macht dem US-Präsidenten nun doch schwer zu schaffen und seine Rivalen von den Demokraten spüren Aufwind. Jan Bösche berichtet.
Es sind Empfehlungen, aber strenge. Vor allem ältere Amerikaner sollen zu Hause bleiben. Alle sollen Gruppen meiden, die größer als 10 Personen sind. Sie sollen nur reisen, wenn es unbedingt nötig ist, und Bars und Restaurants vermeiden. Präsident Trump sagte,
if everyone makes these critical changes and sacrifices now, we will rally together as one nation and we will defeat the virus and we're going to have a big celebration all together.
Wenn alle diese Opfer brächten, stünden sie als Nation zusammen und könnten das Virus besiegen und dann gemeinsam feiern. Allerdings wird es bis zur Party noch etwas dauern. Die neuen Empfehlungen gelten erst einmal für 15 Tage. Trump zitierte aber Experten, der Kampf gegen das Coronavirus könne sich bis Juli oder August hinziehen. Er räumte ein, dass die Krise die US-Wirtschaft in eine Rezession bringen könne. Nachdem Trump wochenlang das Problem kleingeredet hatte, räumte er jetzt ein, wie schlimm es ist.
It's bad, but we're going to be hopefully a best case, not a worst case, and that's what we're working for.
Man wolle aber alles dafür tun, dass die USA ein positives Beispiel seien. Trump selbst gab seiner Krisenpolitik eine Bestnote. Allerdings waren es in den vergangenen Tagen vor allem die Bundesstaaten und die örtlichen Verwaltungen, die in den USA mit immer neuen Einschränkungen versuchten, Corona unter Kontrolle zu bringen. Sie schlossen Museen, Bibliotheken und Schulen. Allein in New York City bleiben jetzt über 1 Million Schüler zu Hause. Jetzt müssen Ersatzprogramme organisiert werden, zum Beispiel für Schulessen. Besonders für Kinder aus einkommensschwachen Familien ist das Schulessen eine wichtige Nahrungsquelle. Über das Wochenende gab es in vielen Städten noch volle Restaurants und Clubs, zum Ärger vieler örtlicher Gesundheitsbehörden. Zum Beispiel in den benachbarten Bundesstaaten New York, New Jersey und Connecticut wurden jetzt Restaurants und Bars geschlossen. Andrew Cuomo, der Gouverneur von New York, forderte mehr Engagement der Bundesbehörden, zum Beispiel um die Kapazitäten des Gesundheitswesens zu erhöhen. Für einen Bundesstaat sei das praktisch unmöglich.
Expanding the capacity of the healthcare system for a state is virtually impossible. We need the federal government to play its role.
Zum Beispiel indem sie das Army Corps of Engineers in Marsch setzt, um mobile Krankenhäuser zu errichten. Trump sagte, man prüfe das. Gleichzeitig forderte er die Gouverneure auf, sich selbst zu kümmern, weil sie schneller als die Bundesregierung an Material kämen. Im Kongress verhandeln Repräsentantenhaus und Senat weiter über ein Hilfspaket. Es soll zum Beispiel garantieren, dass Arbeitnehmer weiter Lohn bekommen, wenn sie wegen des Coronavirus zu Hause bleiben. Lohnfortzahlung ist in den USA kein Standard. Einen Hoffnungsschimmer gab es auch. In Seattle startete der erste Test eines möglichen Impfstoffes gegen das Coronavirus. Regierungsexperte Anthony Fauci sagte, der Test habe in Rekordtempo begonnen. Trotzdem werde es noch mindestens 12 Monate dauern, bis der Impfstoff auf breiter Front eingesetzt werden könne.
Aus Washington, Jan Bösche. Kann die Bundesregierung ihre Klimaziele für dieses Jahr doch noch erreichen, trotz aller Zweifel und Unkenrufe? Die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie könnten das möglich machen, aber auch der fortschreitende Kohleausstieg. Davon geht jetzt zumindest das Umweltministerium aus. Auf was man sich da jetzt genau beruft, darüber berichtet Katharina Hamberger.
Sicherheitsabstand auch beim Auftritt der Umweltministerin in der Bundespressekonferenz. Links und rechts neben Svenja Schulze ist ein Platz freigelassen worden. Sie sagt, man habe darüber nachgedacht, ob Umweltbundesamt und Umweltministerium die Zahlen zum CO2-Ausstoß 2019 heute überhaupt präsentieren sollten, sich aber dann dafür entschieden. Sie wolle damit ausdrücken, so die SPD-Politikerin,
dass wir in der Bundesregierung trotz Corona-Krise auch an den anderen Themen weiterarbeiten, denn auch die Klimakrise bleibt wichtig, sie ist bedrohlich, sie geht nicht einfach weg, auch nicht in Corona-Zeiten.
Die Zahlen, die sie für den CO2-Ausstoß im vergangenen Jahr verkünden kann, seien Zahlen, die Mut machten, meinte die Umweltministerin. Insgesamt sind die Treibhausemissionen in Deutschland 2019 um 54 Millionen Tonnen zurückgegangen. Das entspreche einem Minus von 6,3%.
Es gab seit 1990 nur ein einziges Jahr, in dem mehr CO2 gemindert wurde. Und das war 2009 und damit eben das Jahr, in dem die Wirtschaft um mehr als 5% schrumpfte. 2019 ist die deutsche Wirtschaft gewachsen und trotzdem gingen die Emissionen so deutlich runter. Man kann daher sagen, nie zuvor sind die CO2-Emissionen in normalen wirtschaftlichen Zeiten so stark gesunken,
sagte Schulze. Vor allem in einem Sektor gibt es eine deutliche Emissionsminderung, im Energiebereich. Hier beträgt das Minus 51 Millionen Tonnen, 16,7%. Das hat vor allem einen Grund, erläutert der Präsident des Umweltbundesamtes Dirk Messner.
Ein ganz wichtiger Punkt ist auf alle Fälle die Entwicklung des CO2-Preises im europäischen Emissionshandelssystem.
Kohle sei dadurch aus dem Markt gedrängt worden. Erneuerbare Energien hätten an Wettbewerbsfähigkeit gewonnen, so Messner. Aber es gibt auch zwei Sektoren, in denen die Entwicklung alles andere als erfreulich ist: Gebäude und Verkehr. Im Gebäudebereich sind die Emissionen sogar gestiegen, um 4,4%. Das sei allerdings nur ein temporärer Effekt, sagt Uber-Präsident Messner, der auf günstigeres Heizöl und ein kälteres Jahr als noch 2018 zurückgehe. Grundsätzlich aber gibt es im Gebäudebereich eine Stagnation. Zum einen komme man mit Bestandssanierungen nicht voran, sagt Messner.
Wir haben im Augenblick eine Sanierung im Bestand von 1% der existierenden Gebäude pro Jahr. Wir bräuchten, um unsere Klimaziele im Gebäudebestand zu erreichen, eine Sanierungsquote um die 2%, also eine Verdopplung der Geschwindigkeit.
Zum anderen seien die Investitionen in Dämmung von Gebäuden noch zu niedrig. Messner fordert deshalb eine vollständige steuerliche Absetzbarkeit von Sanierung und Dämmung. Auch im Verkehrssektor gibt es kaum Änderungen seit 1990. Zwar seien die Motoren effizienter geworden, aber die Autos schwerer. Umweltbundesamtpräsident Messner spricht von einem SUV-Effekt. Es gäbe mehr Autos und mehr gefahrene Kilometer. Insgesamt, sagt die Umweltministerin, gäbe es bislang eine Minderung von 35,7% CO2. Ob die Bundesregierung nun aber in diesem Jahr die angestrebten 40% erreichen kann, lässt sie offen und sagt nur, man komme dem Ziel viel näher, als viele noch vor kurzem geglaubt hätten.
Aus Berlin ein Bericht von Katharina Hamberger. Mit den Einschränkungen, die Bund und Länder jetzt wegen des Coronavirus auf den Weg bringen, haben wir die Sendung begonnen. Mit den praktischen Auswirkungen auf Gastronomiebetriebe und Geschäfte wollen wir sie beenden, zumindest bis wir dann noch zur Presseschau kommen. Sorgen, Ängste, aber auch Unverständnis. Lorenz Storch hat sich in München umgehört.
Im Augustinerkloster wird hinter der Frauenkirche ist es überaus ruhig an diesem Mittag. Wo 450 Gäste Platz hätten, verliert sich nur eine Handvoll. Kellner langweilen sich. 1,5 Meter Abstand zwischen den Gästen einzuhalten, wäre da kein Problem. Aber für maximal 30 Gäste künftig noch aufzumachen und die ganze Maschinerie vorzuhalten,
das ist betriebswirtschaftlich absolut nicht darstellbar,
sagt Wirt Gregor Lemke. Die Münchner Innenstadtwirte überlegen jetzt gemeinsam,
auf der einen Seite vielleicht ein Signal zu setzen, eine gewisse moralische Verpflichtung gegenüber unseren Gästen, gegen auch der Bevölkerung. Aber auf der anderen Seite hilft es uns nichts, wenn die ganzen Betriebe dann irgendwann betriebswirtschaftlich hinten runterfallen und die ganzen Mitarbeiter auf der Straße stehen.
Die Kapitaldecke bei vielen Gastronomiebetrieben sei dünn. Und auch wenn es jetzt tatsächlich unbürokratische Kredite geben sollte,
das Problem an Krediten ist, dass man sie zurückzahlen muss.
Gleich heute früh hat Lemke Kontakt zur Arbeitsagentur wegen der neuen Kurzarbeitsregelung aufgenommen.
Ich kenne keinen großen Wirt, also der jemals mit Kurzarbeit zu tun gehabt hat. Wir haben immer am Arbeitsmarkt Probleme, Leute zu bekommen, gute Leute zu bekommen. Jetzt haben wir gute Leute und jetzt müssen wir sie teilweise vielleicht entlassen oder in Kurzarbeit schicken oder wie auch immer. Und das ist natürlich für uns alle eine sehr dramatische Situation.
Unter den wenigen Gästen freilich herrscht Verständnis für die kommenden Zwangsschließungen von Gaststätten. Genauso ein paar Meter weiter in der Münchner Fußgängerzone. Auch dort sind weniger Menschen unterwegs als normal. Noch weniger betreten die Geschäfte, die ab übermorgen dann ganz schließen müssen.
Man überlebt es, wenn man jetzt auch mal nicht shoppen geht. Und das ist ja auch nur ein Schutz für die Verkäufer, weil die müssen ja hier sein.
Ich denke mal, wird prinzipiell notwendig gewesen sein. Ja? Weil ich meine, man soll sich ja nicht mehr so viel knuddeln und in der Innenstadt geht es ja dann doch ganz schön zu.
Das sind so die letzten Tage nur zum Einkaufen. Man besorgt so schnell die Sachen und dann, ja. Und ab übermorgen bleibt man dann zu Hause.
In Schwabing steht derweil Peter Büscher in seinem Kofferladen. Für den Lederwarenhändler ist die verordnete Zwangsschließung der Geschäfte nicht nachvollziehbar. Die paar Leute in seinem Laden könnten doch nicht entscheidend dafür sein, die Epidemie zu verhindern.
Also das heißt normalerweise, wenn man nicht auf guten, soliden finanziellen Mitteln steht, dass das einen Konkurs bedeuten kann. Ja. Und das wird den einen oder anderen mit Sicherheit sehr, sehr hart treffen.
Die inhabergeführten kleinen Geschäfte müssen schließen. Und der Onlinehandel verkauft derweil munter weiter, klagt Peter Büscher. Dabei übertrage der die Viren genauso.
Es wird bestellt, da müssen auch Leute abgestellt sein, die das abwickeln. Dann muss es verpackt werden, dann muss es ausgeliefert werden. Dann haben sie einen, der vielleicht am Tag 100 Leute anfährt, der kann genauso ein Virus aufschnappen und beim nächsten den Virus lassen.
Ein Sofortkredit könne Einzelhändlern vielleicht tatsächlich helfen, meint der Kofferhändler, zweifelt aber gleichzeitig daran, dass das Geld angesichts der überlasteten Verwaltung wirklich schnell genug ankommen kann.
Aus München Lorenz Storch und um 23:53 Uhr jetzt zur Presseschau Alexandra Eul mit den Kommentaren der Zeitungen von morgen.
Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Deutschland sind das zentrale Thema in den Zeitungskommentaren. Wegen des Coronavirus bleiben Schulen und Kitas geschlossen, auch Clubs und Kneipen, Theater, Museen und Sportanlagen sind von der Regelung betroffen. Jetzt dürfen Eltern mit ihren Kindern nicht mal mehr auf Spielplätze gehen. Wer hätte gedacht, dass es je so weit kommen würde, fragt die Neue Osnabrücker Zeitung und erklärt dann: Wer immer noch weitermacht wie bisher, hat den Ernst der Lage nicht erkannt, gefährdet sich und seine Mitmenschen. So hart die Einschnitte auch sind, so wichtig und richtig sind die jetzt verkündeten Sanktionen. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder hält fest: Deutschland wird drastisch runtergefahren. Komplett dicht gemacht wird das Land aber nicht. Und dieser Unterschied ist wichtig. Es werden sich viele Fragen stellen, prognostiziert der Reutlinger Generalanzeiger. Nach der Wirksamkeit der Maßnahmen, ob Zeit vertan wurde oder ob überzogen wird. Und für manchen Bürger stellt sich die Frage nach der persönlichen Freiheit. Die Nürnberger Nachrichten loben das gesellschaftliche Klima. Klar, dass auch die Talfahrt von Wirtschaft und Börsen viele verunsichert, ja verängstigt. Andere sind verzweifelt wegen der nun zu organisierenden Kinderbetreuung oder weil sie ihre Angehörigen nicht im Heim besuchen können. Genügend Gründe für Gereiztheit. Gut, dass sich davon nur wenige anstecken lassen. Die Süddeutsche Zeitung blickt auf die Homeoffice-Lösung, auf die viele Unternehmen nun zurückgreifen und erinnert, dass die Heimarbeiter in der aktuellen Krise die Privilegierten unter den Erwerbstätigen sind. Denn es sind meist die Gutverdiener, die von zu Hause aus arbeiten können. Die Jobs, in denen das unmöglich ist, sind die mit den Kleingehältern. Verkäuferinnen, Paketboten, Kellner, Putzfrauen, Hausmeister, Handwerker. Mit Kindern haben sie jetzt alle ein gewaltiges Problem. Die Frankfurter Rundschau geht darüber hinaus auf die innereuropäischen Beziehungen in Zeiten der Corona-Krise ein. Europa überrascht sich dieser Tage selbst, aber nicht zum Guten. Trotz der jahrelang eingeübten Gipfelroutinen und der transnationalen Vernetzung seines Führungspersonals mangelt es am Austausch untereinander. Erleben wir das Ende der europäischen Einigung, fragt der Tagesspiegel aus Berlin und antwortet: Die Führung in Brüssel kann sagen und beschließen, was sie will. Es scheint kaum jemanden zu interessieren. Die nationalen Regierungen sind allemal schneller und nehmen sich Entscheidungsrechte, die sie nach den Verträgen nur bedingt haben. Sie verfügen Grenzschließungen, obwohl eigentlich Freizügigkeit in der EU gilt und ein Staat bereits für Personenkontrollen an den Binnengrenzen grünes Licht aus Brüssel benötigt. Der Mannheimer Morgen bilanziert deswegen: Entweder die EU lernt dazu und erklärt sich bereit, mehr Koordination nach Brüssel zu verlegen, oder man fällt ein wichtiges Stück weit zurück in die Phase der Nationalstaaten. Im Grunde genommen ist das Bild, das die Gemeinschaft gerade abgibt, unfassbar.
Alexandra Eul mit der Presseschau. Nach den Nachrichten beschäftigt sich auch die Sendung Fazit mit den Auswirkungen der Corona-Krise, mit einer Kultur im Ausnahmezustand, mit der Absage des Berliner Theatertreffens. Und Sie können dann auch ein Gespräch hören mit dem Soziologen Heinz Bude. Ein Gespräch über Solidarität durch mehr Abstand. Und das war das Journal vor Mitternacht, heute mit Martin Sagatta.